Ich möchte den Text lesen aus Jesaja Kapitel 30, die Verse 8 bis 19. Jesaja Kapitel 30, 8 bis 19. Jesaja kriegt einen Auftrag. Und zwar: So geh nun hin und schreib es vor ihnen nieder auf eine Tafel und zeichne es in ein Buch, dass es bleibe für immer und ewig. Denn sie sind ein ungehorsames Volk und verlogene Söhne, die nicht hören wollen die Weisung des Herrn, sondern sagen zu den Sehern: Ihr sollt nicht sehen, und zu den Schauern: Was wahr ist, sollt ihr uns nicht schauen. Redet zu uns, was angenehm ist. Schauet, was das Herz begehrt. Weicht ab vom Wege, geht aus der rechten Bahn, lass uns doch in Ruhe mit dem Heiligen Israels. Darum spricht der Heilige Israels: Weil ihr dies Wort verwerft und verlasst euch auf Frevel und Mutwillen und trotzet darauf, so soll euch diese Sünde sein wie ein Riss. Wenn es beginnt zu rieseln an einer hohen Mauer, die plötzlich unversehens einstürzt. Wie wenn ein Topf zerschmettert wird, den man zerstößt ohne Erbarmen, sodass man von seinen Stücken nicht eine Scherbe findet, darin man Feuer hole vom Herde oder Wasser schöpfe aus dem Brunnen. Denn so spricht Gott, der Herr, der Heilige Israels: Wenn ihr umkehret und stille bliebet, so würde euch geholfen. Durch Stille sein und Hoffen würdet ihr stark sein. Aber ihr wollt nicht und sprecht: Nein, sondern auf Rossen wollen wir dahin fliegen. Darum werdet ihr dahin fliehen, und auf Rennern wollen wir reiten. Darum werden euch eure Verfolger überrennen. Denn euer Tausend werden fliehen vor eines einzigen drohen. Ja, vor Fünfen werdet ihr alle fliehen, bis ihr übrig bleibt wie ein Mast oben auf einem Berge und wie ein Banner auf einem Hügel. Darum harrt der Herr hart darauf, dass er euch gnädig sei. Und er macht sich auf, dass er sich euer erbarme, denn der Herr ist ein Gott des Rechts, wohl allen, die auf ihn harren. Du Volk Zion, das in Jerusalem wohnt, du wirst nicht weinen. Er wird dir gnädig sein, wenn du rufst. Er wird dir antworten, sobald er's hört. Ich möchte beten. An diesem schönen Tag wollen wir uns jetzt noch um dein Wort versammeln. Und wir danken dir, dass dieses Wort, das du an Jesaja gerichtet hast, auch bis zu uns gelangt ist. Und es soll uns ermahnen, trösten, ermutigen. Und wir wollen hören, was du zu sagen hast, nicht was irgendeiner für uns bereit hat, das, was das Herz begehrt, sondern was lebensnotwendig ist für uns. Und so bitten wir dich, dass wir aufmerksam hören und dass du deinen Knecht Norbert Rose segnest im Auslegen deines Wortes und uns als Hörer, dass du uns aufmerksam machst. Wir danken dir, dass wir die Möglichkeit hier haben, in Frieden und Freiheit uns zu versammeln. Und so segne du uns und segne überall, wo dein Wort am heutigen Abend verkündigt wird, dass es nicht leer zurückkomme. Das hast du versprochen. Darauf vertrauen wir und bitten das auch jetzt für uns an diesem Abend. Amen.
Wenn wir Jesaja lesen, haben wir vielleicht manchmal den Eindruck, dass man nicht genau weiß, was eigentlich wohin gehört. Wir haben zwar so eine grobe Einteilung, Jesaja 1 bis 39, 40 bis etwa 55, dann der ganze Rest. Und irgendwie sind das so große Einheiten, aber was innerhalb dieser Einheiten wohin gehört, da sind sich auch viele Ausleger nicht einig. Zum Beispiel haben wir ja diese ganze Reihe von Worten gehört über die Gerichtsandrohungen, über das, was alles falsch war, übel war. Und am Ende dann plötzlich dieser plötzliche Wechsel, nämlich in eine Verheißung hinein. Und die einen sagen, das ist ein vollkommen anderes Wort, ein neuer Abschnitt, hat nichts mit dem davor zu tun. Und die anderen sagen, das gehört unbedingt dahin, nämlich auf dieses Gerichtswort muss noch etwas anderes kommen, das kann so nicht stehen bleiben. Und ich glaube, dass es nicht von ungefähr kommt, dass diese Worte auch so miteinander verbunden sind, dass nämlich dieser Abschnitt zu einem ganz konkreten historischen Moment in einer ganz bestimmten Zeit gehört und nicht nur einer von vielen Gerichtsworten ist, das man hin und her schieben könnte in der Geschichte, sondern verbunden ist mit einer bestimmten Zeit. Hier wird nicht ganz allgemein nur vorgehalten und schmutzige Wäsche gewaschen mit seinem Volk, weil es zum Ton gehört in dieser Zeit, sondern es gibt einen bestimmten Hintergrund. Gott urteilt nicht pauschal, auch wenn er wahrscheinlich auch pauschal über den Richtigen treffen würde. Ich weiß auch gar nicht, ob das hier gibt. Im Norden sagt man, alle in einen Sack stecken, mit dem Knüppel draufhauen, man trifft immer den Richtigen. Und so könnten wir es auch verstehen, nämlich Gott würde immer den Richtigen treffen, wenn er das so tun würde, weil es grundsätzlich gilt, sie sind allesamt abgewichen und der Mangel des Ruhmes, ob wir vom Nordreich Israel, vom Südreich Juda sprechen, wir merken, alles geht immer in diese Richtung. Wir haben beim letzten Mal über Jesaja 28 schon das Problem ein wenig gesehen, es gab diese Reichsteilung, Nordreich Israel mit 10 Stämmen, Südreich Juda mit 1 bzw. 2 Stämmen, da waren die Leviten dabei und Juda. Im Nordreich nannte man es Samaria, manchmal auch Ephraim, das waren die 10 Stämme und im Südreich eben Juda. Und im Südreich regierten Könige, die unmittelbar von David abstammen. Das ist wichtig für Juda. In Juda gilt durch die Jahrhunderte hindurch immer Nachkommen direkt in der Linie Davids, während das beim Nordreich anders war. Die hatten sich schon von vornherein abgelöst von dem ursprünglichen Israel, abgelöst von Juda, vom Tempel, von Jerusalem, von Zion, von David. Also alles, was irgendwie mit David, Zion, Jerusalem, Tempel zu tun hatte, wurde sozusagen abgelehnt, ausgelöscht, auch die Schriften, in denen das irgendwie eine große Rolle spielte, sodass am Ende nur eben das Gesetz übrig blieb mit so ein paar Anhängseln, aber die meisten Propheten und Psalmen fielen einfach heraus für das Nordreich. Und weil sie als abtrünnig galten, nannte man sie später dann die Samaritaner. Sie waren sehr feindselig gegeneinander, obwohl sie alle sich an das Gesetz von Mose hielten, aber eben nur zugeschnitten, die einen nur Mose, die anderen auch noch Propheten und Psalmen. Und vom Nordreich heißt es dann etwa in 2. Könige 17, um das ein wenig zu sehen, wie das Nordreich dann sich auch entwickelt hat. Sie richteten Steinmaler auf und Aschera-Bilder auf allen hohen Hügeln und unter allen grünen Bäumen und opferten auf allen Höhen wie die Heiden, die der Herr vor ihnen weggetrieben hatte und trieben böse Dinge, womit sie den Herrn erzürnten und dienten den Götzen, von denen der Herr zu ihnen gesagt hatte, das sollt ihr nicht tun. Dazu verachteten sie seine Gebote und seinen Bund, den er mit ihren Vätern geschlossen hatte. Sie verließen alle Gebote des Herrn, ihres Gottes, und machten sich 2 gegossene Kälber und ein Bild der Aschera und beteten alles Heer des Himmels an und dienten Baal und ließen ihre Söhne und Töchter durchs Feuer gehen und gingen mit Wahrsagen und Zauberei um und verkauften sich zu tun, was dem Herrn missfiel, um ihn zu erzürnen. Meilenweit entfernt von dem, was einmal der Glaube und die Geschichte, die Besonderheit Israels anging. Alles war vergessen, auch was Gott jemals getan hatte, bis auf ein wenig Restbestände. Die Götzen wurden verehrt, falsche Anbetung, andere Göttern wurde geopfert, vor allem den Fruchtbarkeitsgöttern. Das hatte viel auch mit Prostitution zu tun in Nordreich. Verachtung aller Gebote, Verehrung der Sterne, Wahrsagerei und Zauberei und wohl das schlimmste Vergehen, sie ließen ihre Söhne und Töchter durchs Feuer gehen. Da müssen wir noch ein paar Dinge dazu sagen nachher, aber dass wir vor allem sehen, es gab immer einen wesentlichen Unterschied zwischen dem Nordreich Israel und dem Südreich Juda, nämlich in Juda hielt man sich eigentlich zumindest zeitweise an Gesetz, Propheten und Psalmen, soweit das schon vorhanden war. Manche Propheten kamen ja erst viel später. In Südreich war es die Zeit nach König Ahas von Juda. Ahas von Juda galt als ein König, der sich von den Königen des Nordreiches kaum unterschied. Was haben sie gemacht? Sie haben alles gemacht, was dem Herrn ein Greuel war, heißt es. Und Greuel heißt nicht einfach nur, das fand er nicht so gut, sondern Greuel, das war tatsächlich das Schlimmste, was man sich denken konnte, das Schlimmste, was man in den Augen Gottes tun konnte. Das war nicht harmlos, sondern das war das Furchtbarste und Schlimmste, was in diesem Volk geschah. Leben in tiefster Gottlosigkeit. Und wenn wir noch einmal sehen wollten, was haben sie eigentlich gemacht, dann würden wir sehen, sie haben eigentlich das gemacht, was man bei uns heute auch so macht. Nur sind wir nicht Volk Gottes, jedenfalls nicht als Nation, als Land. Aber im Grunde genommen machen wir, und ich glaube, das kann man fast generell sagen, in der gesamten westlichen Welt nichts anderes als das, was Israel damals auch gemacht hat. Wir verehren falsche Götzen. Wir haben natürlich in der Regel keine Figuren da irgendwo, keine Kälber, die wir hinstellen. Manche haben das auch, irgendwelche Figuren, die sie da in ihre Wohnung stellen. Aber vor allem die Freiheit ist ja auch ein Götze. Geld ist ein Götze, Karriere, Sexualität. Es gibt so viele Dinge, die bei uns plötzlich so hoch im Kurs stehen, dass sich alles nur noch darum zu drehen scheint, bis hin in die Politik, anderen Göttern opfern. Das, was das Herz erfüllt, das wird euer Gott sein, sagt Jesus einmal. Verachtung der Gebote. Ich vermute, dass wir da noch viel weiter entfernt sind als damals das Volk Israel, also auch als das Volk, das Nordreich Israel. Verehrung der Sterne, Horoskop, könnten wir da sehen, wie viele sich daran halten, Karten legen und Kaffeesatzleserei. Also das mag zum Teil eher ein bisschen harmlos klingen und zum Teil sehr, sehr ernst gemeint sein, dass Menschen sich danach richten, was da ihre besonderen Dinge ergeben. Wahrsagerei, Zauberei, Pendeln, Wünschelrute, Karten legen, gesund sprechen, Armbänder aus Kupfer. Ich kenne Leute, die haben sich eine ganze Matratze ins Bett gelegt, mit Kupfer gespickt, weil sie dachten, da wird man gesund oder irgendwas. Haben sie auch geglaubt? Haben sie wirklich geglaubt? Was man alles machen kann, aber auch das Letzte noch einmal, Söhne und Töchter durchs Feuer gehen lassen, das galt als das Größte, die größte Schuld in Israel. Immer wieder zitiert. Sie lassen ihre Söhne und Töchter durchs Feuer gehen. Wir würden am ehesten daran denken, dass wir diese radikalen Islamisten vor Augen haben, die mit ihren Sprengstoffgürteln jahrelang auch in Israel sich in die Luft gesprengt haben. Heute sind es dann andere Formen wieder, aber wir kennen das immer noch. Und diese Frage, wie kann man so etwas machen? Und vor allem, wenn da sich einer in die Luft gesprengt hatte, dass die ganze Familie darüber jubelt. Ja, das ist ja auch, sie lassen ihre Söhne und Töchter durchs Feuer gehen, für uns undenkbar. Wir würden so etwas niemals dulden oder unterstützen, sollte man meinen. Sollte man meinen. Tatsächlich tun wir Ähnliches auf eine andere Weise, nämlich wir können uns das Thema der Abtreibung nicht ersparen in unserem Land. Sie lassen ihre Söhne und Töchter durchs Feuer gehen. dass da über 100.000 im Jahr nur in unserem Land abgetrieben werden. Das ist eine statistische Zahl, das wissen wir auch. Und wo wir gedacht haben, das würden wir niemals zulassen, merken wir nun, wir haben nichts dagegen in der Hand. Wir können es nicht verhindern, es wird weitergetan, weitergetrieben. Und ich erinnere mich an manche, die früher einmal in einer Klinik gearbeitet haben und die daran zerbrochen sind, die im OP standen und dann ausscheiden mussten aus ihrem Dienst, die mit großem Engagement angefangen haben in der Klinik und dann gesagt haben, das halte ich nicht aus. Und manche sind depressiv geworden, manche sind arbeitsunfähig gewesen über Jahre oder sogar Jahrzehnte, weil sie das mitmachen mussten, ohne gefragt zu sein. Abtreibungen. Und das gesehen haben, wie das ging. Heute vielleicht ein bisschen klinisch reiner. Damals noch nicht in den 60er, 70er Jahren, aber im Grunde genommen ist es nichts anderes, als sie lassen ihre Söhne und Töchter durchs Feuer gehen. Und wir sollten das nicht vergessen, dass das eines der größten Gräuel in den Augen Gottes ist und dass Gott sich das nicht bieten lässt, dass er darauf reagieren wird. Und wir können das nur ahnen, was das bedeutet für eine gesamte westliche Welt, die ihre Söhne und Töchter durchs Feuer gehen lässt. Nach vielen Warnungen und Mahnungen zur Umkehr kam tatsächlich das Gericht über das Nordreich Israel. Israel wurde in das Exil von den Assyrern verschleppt. Einige blieben zurück, andere Völker wurden angesiedelt, sie wurden vermischt. Es gab diese heillose Kultur- und Religionsvermischung im Nordreich, wo der Glaube an den Gott Abrahams und alle möglichen anderen Religionen durcheinander geraten sind. Davon haben wir beim letzten Mal schon einiges gehört, was ich nicht wiederholen will. Aber dass daraus dann Samaria wurde, die Samariter oder die Samaritaner, wie immer wir sie nennen wollen, das war dieser Name für dieses verhasste Volk im Norden. Ja, wenn man aus der Perspektive von Juda dahin sah, die haben sich wirklich gehasst, das waren die Verräter, die haben den ganzen Glauben verdorben, alles durcheinander gebracht. Und das zieht sich hin bis in die Zeit von Jesus. Samaritaner und Juden sprechen nicht miteinander. Also nicht einmal ein loser Kontakt wäre da möglich. Sie gehen sich aus dem Weg. Man kann fast sagen wie Nord- und Südkorea heute. So war es damals zwischen diesen beiden Teilen des alten Israel. Und wir sind noch immer beim Nordreich. Dann kommt das Gericht. Man kann sagen, das Gericht über das Nordreich war nicht nur Gericht über das Nordreich, sondern es war zugleich die schärfste Warnung auch an das Südreich. So wird es denen gehen, die sich so weit entfernen von seinem Wort, von seinen Geboten. Gott lässt sich das nicht bieten, auch nicht von den heidnischen Völkern, aber schon gar nicht von seinem Volk, das nach seinem Namen genannt ist. Und eigentlich muss man sagen, die einen werden gerichtet, damit die anderen lernen. Das war immer ein Effekt. Die einen werden gerichtet, nämlich das Nordreich Israel vor aller Augen. Und deswegen diese Mahnung, schaut hin, was da geschieht, schaut hin, warum das so ist. Und das sollte euch eigentlich Grund genug sein, zur Besinnung zu kommen, stille sein und hoffen, das klingt so nach irgendwie zurückziehen und in stille Kämmerlein zu gehen. Sondern das heißt eigentlich, hört genau hin, was ich euch zu sagen habe. Hört genau auf mein Wort, auf die Propheten, was sie euch zu sagen haben und setzt eure ganze Hoffnung auf das, was euch hier vor Augen gestellt wird. Also stille sein und hoffen klingt für uns fast nach Meditation. Das war nicht gemeint, sondern genau hinhören, genau hinschauen und gehorsam werden. Und dann hieß es von Ahas, dem König von Juda, also von dem man eigentlich erwarten müsste, als Sohn Davids, dass er noch einmal seine Spur finden würde. Aber dann heißt es, er machte alles genauso wie die Könige des Nordens. Er wandelte auf dem Wege der Könige Israels. Dann kam Hiskia, sein Sohn. Da wundert man sich, dass dieser Ahas alles gemacht hat, was nicht in Ordnung war, während sein Sohn Hiskia genau das Gegenteil war. Hiskia ist der König, wie es keinen vor und nach ihm gegeben hat, heißt es. der so klar in der Spur Gottes lief und natürlich vieles auch nochmal aufgehalten hat, mit einer einzigen Ausnahme. Er wollte die Assyrer endlich loswerden, da war natürlich Panik und Angst, und hat dann ein Bündnis mit Ägypten gesucht. Also dahin zurück, woher sie eigentlich ausgezogen waren, was sie eigentlich ebenfalls hinter sich lassen sollten. Und da hat er wieder diesen Kontakt aufgenommen und wollte, hat er auch gemacht, die Reichtümer Judas dahin gekarrt auf Eseln und Kamelen und hat sein Volk und den Glauben darin noch einmal verraten. Sie wollten die Assyrer loswerden, das verstehen wir. Die Assyrer, das waren die, die unter Jona ja Buße getan hatten, schon lange, lange vorher. Und sie wussten, was die Assyrer waren. Und was es auch bedeuten konnte, dass die Assyrer diese unglaubliche nationale Buße erlebt haben, umgekehrt waren. Und man könnte vermuten, dass Jona geahnt hat, warum sie Buße tun durften, Buße tun konnten, nämlich weil sie das Gerichtswerkzeug Gottes an dem Nordreich Israel und vielen anderen Völkern waren. Er richtet sich ein Gerichtswerkzeug zu. Und Jona, der arme Kerl, muss dahin und muss dafür sorgen, am Ende, dass die Assyrer Buße tun, Ninive, die Hauptstadt, und sie tun Buße und dann fallen sie über Israel her. Und sie waren ein brutales Volk. Assyrer gelten als eines der brutalsten Völker der damaligen Zeit. Das wollte Jona eigentlich verhindern und er musste es akzeptieren als eine Begnadigung Gottes über den Assyrern. Wozu? Zum Gericht. Sie sind da nicht gläubig geworden. Sie haben sich nicht so bekehrt, dass sie jetzt dem Gott Israels verehrt hätten und an ihn geglaubt hätten, sondern sie haben Buße getan, so lange wie nötig. Und dann sind sie als Gerichtswerkzeug über das Nordreich Israel hergefallen. Und das ist natürlich auch für das Südreich und auch für die ganzen Nachkommen wichtig, dass Gott so etwas macht. Gericht Gottes heißt, er meint das tatsächlich ernst, er tut das, er bestellt das heidnische Volk der Assyrer zum Gericht. Und seit diesem Gericht gelten die 10 Stämme Israels mehr oder weniger als verschollen. Zumindest als Volk, als 10-Stämme-Volk sind sie nicht mehr da. Man weiß nicht genau, wo es noch welche gibt von diesen Stämmen. Umso erstaunlicher ist es dann, dass in der Offenbarung des Johannes im 7. Kapitel plötzlich 144.000 auftauchen, 12.000 aus jedem Stamm. Das finde ich erstaunlich, ist auch wirklich wichtig, das zu sehen, dass sie eben nicht untergegangen sind, sondern dass ein Rest immer übrig bleibt, aber als Volk faktisch jetzt nicht mehr sichtbar ist. Aber einige einzelne Gestalten und Familienverbände, wir würden sagen, sich rechtzeitig vom Acker gemacht haben, nämlich sich auf die Seite Judas geschlagen haben, sich zu Juda gehalten haben, ob aus Überzeugung oder aus Angst, das ist nicht ganz eindeutig, vielleicht auch beides, aber dass sie sich an die Juden gehalten haben und ihr Bekenntnis auch übernommen haben. Und dann wohnten, so heißt es in 1. Chronik 9, in Jerusalem einige der Söhne Juda, natürlich, die gehören dahin, einige der Söhne Benjamin, einige der Söhne Ephraim und Manasse. Und das zieht sich hin bis ins Neue Testament hinein. Da begegnen uns zumindest 2 Namen, die wir auch kennen, aus den anderen Stämmen. Nämlich die eine heißt Hanna und der andere heißt Paulus. Die beide keine echten Juden sind, nicht vom Stamm Juda stammen, sondern aus dem Stamm Asser, das ist die Hanna, und dem Stamm Benjamin, das ist Paulus. Und aus der Sicht der jüdischen Bevölkerung könnte man fast sagen, Paulus und Hanna, das waren eigentlich Samariter. Das finde ich schon ein bisschen spannend. Ist mir jetzt aufgefallen, dass sie ja gar nicht weder Juden noch Leviten sind, sondern eigentlich, wenn man böse sein wollte, und sie waren ja böse auf ihn, zumindest auf Paulus, man hätte sagen können, das ist der größte Verräter, der ist kein Jude, der ist Samariter. Von dem darf man überhaupt gar nichts annehmen. Und vielleicht ist es deswegen so wichtig und bemerkenswert, dass der Evangelist Lukas, der ja ein sehr, sehr enger Mitarbeiter von Paulus war, so sehr darauf beharrt, dass die alte Rolle der Samariter überholt werden muss. Denn Lukas ist der Einzige, der das Gleichnis vom barmherzigen Samariter überhaupt enthält, der das aufgeschrieben hat, festgehalten hat, um vielleicht noch einmal deutlich zu machen, dass Jesus diesen einen Samariter gewissermaßen rehabilitiert für das ganze Volk des Nordreiches. Um deutlich zu machen, ihr hasst die Samariter, ich nehme sie an. Lukas sagt darüber hinaus noch, ebenfalls eben parallel zur Hanna, die aus dem Stamm Asser kommt, der Prophetin, auch noch über den alten Simeon. Dieser Mann war fromm und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Eigentlich müssen wir fragen, warum Israel? Wenn er auf den Trost Judas, also seines Reiches, gewartet hätte, wäre das logisch gewesen. Aber Lukas hat ja ausdrücklich darauf hingewiesen, dass er sehr akribisch formuliert, dass er nicht einfach so schreibt, Israel, Juda ist alles dasselbe, sondern dass er das sehr deutlich macht, wenn ich Israel schreibe, dann meine ich Israel. Und wenn ich Juda schreibe, meine ich Juda. Und dass hier vom Trost Israels die Rede ist, ich könnte mir vorstellen, dass Lukas und Paulus da auch immer wieder darüber gesprochen haben. Und vielleicht Lukas auch gefragt hat, Paulus, soll ich jetzt Juda oder Israel schreiben? Und Paulus ihm klar gesagt hat, du musst Israel schreiben. Ja, der Trost Israels, nicht nur der Trost Juda oder Zion oder Jerusalem, sondern ausdrücklich der Trost Israels, ganz akribisch. Und dann kommt sein großes Bekenntnis von Simeon, dem Priester, der war ja tatsächlich ein Jude. Nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Und jetzt müsste eigentlich das Licht aufgehen über diesem Text, nämlich den du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zu erleuchten, die Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Was für ein unglaubliches Bekenntnis, nicht von Paulus. Von dem hätten wir es sowieso erwartet. Spätestens nach Römer 9 bis 11 hätten wir das erwartet. Aber dass dieser Priester, der so unvermittelt da auftritt, Simeon, der jahrzehntelang gewartet hat auf den Trost Israels, jetzt plötzlich sagen kann, jetzt ist er da. Der Trost Israels, vor allen Völkern ein Licht zu erleuchten, die Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Das ist wirklich gigantisch, was wir hier sehen. Es gibt noch ein paar andere Spuren, die sich lohnen, noch einmal genauer anzuschauen in diesem Zusammenhang. Denn der Frau am Brunnen, ebenfalls eine Samariterin oder Samaritanerin, welcher Name uns lieber ist, spielt da keine Rolle. In Johannes 4 sagt Jesus, das Heil kommt von den Juden. Und dann macht er zugleich deutlich, dass es nicht nur um die Juden geht. Das Heil kommt von den Juden und auch für die Juden, aber nicht nur für die Juden, sondern das Heil kommt von den Juden, aber für alle, die auf den Messias warten und hoffen. Alle sollen das erleben, ausdrücklich für ganz Israel. Das war der ewig gültige Schwur. Wir haben das ja so überschrieben, diese Bibelstunde heute. Das ist der ewig gültige Schwur, der niemals aufhören wird, dass ganz Israel gerettet werden will, wird. Nur mit einer kleinen Einschränkung, nämlich die Einschränkung liegt bei uns mit der Frage, wie soll das eigentlich gehen? Wie soll ganz Israel gerettet werden? Und dann sehen wir sozusagen die Fortsetzung bei Paulus, dass es in Römer 11 eine ganz große Rolle spielt, wo Gott sehr betont über das Nordreich Israel sagt, also dass ein Zitat über das Nordreich Israel lange, lange vor Paulus, wo es heißt, ich habe mir übrig gelassen 7000 Mann, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor dem Baal. Das ist ja ein Wort an Elia, den großen Propheten, ganz früh schon an das über dem Nordreich. Und dann ergänzt Paulus nach diesem Satz, ich habe übrig gelassen 7000 Mann, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor dem Baal. Und jetzt Paulus, so geht es auch jetzt zu dieser Zeit, dass einige übrig geblieben sind nach der Wahl der Gnade. Es gibt sie noch. Sie sind noch da, sehr verborgen, ein wenig verstreut, aber es gibt sie noch. Die anderen aber sind verstockt, wie geschrieben steht, Gott hat ihnen einen Geist der Betäubung gegeben, Augen, dass sie nicht sehen und Ohren, dass sie nicht hören, bis auf den heutigen Tag. Das ist Paulus. Und er geht damit zurück auf diesen Vorgang in Jesaja 30, wo genau das beschrieben wird, wo Jesaja gesagt wird, geh hin und schreib es vor ihnen nieder auf eine Tafel und zeichne es in ein Buch, dass es bleibe für immer und ewig. Denn sie sind ein ungehorsames Volk. Ungehorsam heißt auch, sie können nicht hören. Sie hören und hören nicht. Und verlogene Söhne, die nicht hören wollen die Weisung des Herrn, sondern sagen zu den Sehern, ihr sollt nicht sehen. Und zu den Schauern, was wahr ist, sollt ihr uns nicht schauen. Redet zu uns, was angenehm ist. Schaut, was das Herz begehrt. Weicht ab vom Wege, geht aus der rechten Bahn. Lasst uns doch in Ruhe mit dem Heiligen Israels. Und wir könnten diesen gesamten Abschnitt direkt übertragen in die Zeit Jesu, in die Zeit der Apostel, in unsere Zeit. Lasst uns doch in Ruhe, redet zu uns, was uns gefällt, aber lasst uns in Ruhe mit dem Heiligen Israels, der Heilige Israels, das ist Jesus. Ganz eindeutig, auch wenn er hier noch nicht sichtbar ist, noch nicht erkennbar ist, im Alten Testament bei Jesaja 30, aber da geht's um den einen Heiligen Israels. Und Jesaja muss das aufschreiben auf eine Tafel, auf ein Plakat, könnte man heute sagen. Und er muss es aufschreiben in ein Buch, dass es bleibe für immer und ewiglich. Aufschreiben, um es im Wortlaut für spätere Zeiten aufzuheben. Ja, nicht vergessen, das wird später eine ganz, ganz große Rolle spielen. Und wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dann taucht das da ja immer wieder auf, diese Zitate, diese Erwähnungen. Sie haben Ohren zu hören und hören nicht. Sie haben Augen zu sehen und sehen nicht. Also das, was Jesaja geschrieben hat, das bleibt jetzt für alle Generationen hängen, über Jahrhunderte, über Jahrtausende. Sie hören und hören nicht, sie sehen und sehen nicht. Darum spricht der Heilige Israels, weil ihr dieses Wort verwerft und verlasst euch auf Frevel und Mutwillen und Trotz darauf, so soll euch diese Sünde sein wie ein Riss, wenn es beginnt zu rieseln an einer hohen Mauer, die plötzlich unversehens einstürzt. Das Gericht kommt also sehr unvermittelt offensichtlich. Wie wenn ein Topf zerschmettert wird, den man zerstößt ohne Erbarmen, so dass man von seinen Stücken nicht eine Scherbe findet, darin man Feuer hole vom Herde oder Wasser schöpfe aus dem Brunnen. So musste Israel zerstört werden, so wird Juda zerfallen, verworfen werden, zerstoßen werden. Und diese Formulierung, dass man über Jahrhunderte hinweg mit den Trümmern, mit den Scherben nichts mehr anfangen konnte, weil die einfach nur Miniaturtrümmer waren, nämlich nicht einmal Wasser schöpfen. Dafür war normalerweise so eine Scherbe noch geeignet. Wasser schöpfen. Und wir erinnern uns auch einmal an Johannes 4, diese Anspielung, ich finde das gigantisch. Vielleicht ist ja auch nur meine naive Sicht der Dinge, dass ich da auf diese kleinen Andeutungen so fasziniert bin. Nämlich, dass hier noch einmal etwas auftaucht, dass ausgerechnet die samaritanische Frau am Brunnen Jakobs von Jesus gebeten wird, dass sie ihm Wasser schöpfen soll. Ja, in dieser hochspeziellen Situation, nicht nur aus dem Brunnen Jakobs, sondern dass Jesus ihr jetzt auch sagt, das ist nur vorläufig, sondern jetzt wird wieder Wasser geschöpft, aber nicht irgendein Wasser, schon gar nicht nur aus dem Brunnen Jakobs, sondern jetzt kommt in Jesus die lebendige Quelle, das lebendige Wasser und das ist die Botschaft. Also wir merken, der barmherzige Samariter bei Lukas hat eine sehr spezielle Bedeutung, die Frau am Brunnen bei Johannes ebenfalls. Gerade bei Johannes, weil Johannes in seinem Evangelium eigentlich nicht historisch so akribisch interessiert ist, das ist er ganz sicher auch, aber für ihn ist etwas anderes akribisch zu beachten, nämlich dass alles, was Jesus tut und wie Jesus lebt und wie er handelt, akribisch nach dem Gesetz abläuft, nämlich nach dem gottesdienstlichen Gesetz, so wie man einen Gottesdienst feiern muss. Und das wird nachher noch eine ganz große Rolle spielen bei ihm, wo man das auch sehen kann. Aber dass wir auch verstehen, dass nach Jahrhunderten der Verstockung Israels nicht nur die Verstockung Judas noch kam, sondern dann die Verstockung auch im neuen Juda, indem sie Jesus ans Kreuz gebracht haben, und dann noch einmal am Ende der Apostelgeschichte, noch einmal endgültig, also zumindest für die nächsten 2000 Jahre, endgültig Jesus und das Evangelium ablehnen. Da wiederholt Paulus es noch einmal, sie haben Ohren zu hören und hören nicht, sie haben Augen zu sehen und sehen nicht. Dieses alte Wort von Jeremia, sie tun eine doppelte Sünde, mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich Zisternen, die doch rissig sind und kein Wasser geben. Und es dauert nicht mehr lange, da wird tatsächlich der Tempel zerstört, Jerusalem zerstört, die Juden in alle Welt zerstreut und für die nächsten 2000 Jahre tatsächlich kaum noch irgendwo erkennbar als Volk, sondern eben nur als ein Volk, das nirgends willkommen war, überall als Störenfried wahrgenommen wurde. Und es hat den Anschein, als wäre die Geschichte Israels damit endgültig vorbei. So endgültig vorbei, dass auch die Theologen der Kirche gesagt haben, wir sind nun das neue Israel. Wir sind das wahre Israel als Gemeinde Jesu, als Kirchen. Und da stehen wir natürlich staunend davor, wie man sowas sagen kann. Und Paulus sagen will, mitnichten sind wir das wahre Israel. Gar keine Frage daran. Wir sind die Gemeinde Jesu. Wir haben eine vollkommen andere Bedeutung, Funktion, Rolle. Wir sind der Leib Christi. Und das kann man nicht einfach durcheinander bringen. Israel ist Israel. Gemeinde ist Gemeinde. Haben vollkommen unterschiedliche Aufgaben, Berufungen, Rollen. Und das muss man deutlich sehen. Dass die Geschichte Israels nicht endgültig vorbei ist, das wissen wir nach Jahrhunderten, fast zwei Jahrtausenden. Plötzlich ist Israel wieder da, noch nicht so, wie es von den Propheten gedacht war, aber es ist wieder da. Einige von uns werden morgen dahin fliegen mit Rainer Wirth zusammen, wollen wir auch dran denken, diese besondere Reise. Israel ist wieder da und spielt für uns eine ganz, ganz wichtige Rolle in unserem Glauben und Denken. Aber noch viel gewaltiger ist dann, wenn Paulus in Römer 11 sagt, auf die Frage, warum ist Israel so zerstört, so gestrauchelt, so massiv gerichtet worden von Gott, sind sie gestrauchelt, damit sie fallen? Und dann sagt er, das sei ferne. Also ist schon ein starker Ausdruck, das sei ferne. Das klingt so ein bisschen poetisch im Deutschen, aber ganz und gar nicht, absolut nicht, sagt Paulus. Das geschehe ja nicht, heißt es wörtlich, sondern durch ihren Fall ist den Heiden das Heil widerfahren, damit Israel ihnen nacheifern sollte. Und da kommt eine ganz wichtige Argumentation, die ist so unglaublich eigentlich, nämlich wenn aber schon ihr Fall Reichtum für die Welt ist und ihr Schaden Reichtum für die Heiden, wie viel mehr wird es Reichtum sein, wenn ihre Zahl voll wird? Wenn Israel wiederhergestellt wird am Ende der Zeit, denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, was wird ihre Annahme anderes sein als Leben aus den Toten? Da können Sie jetzt spekulieren oder irgendwas machen, was das jetzt genau heißt. Aber dass es ein unglaubliches Ausmaß hat, was hier von Paulus gesehen und gesagt worden ist, nämlich wenn schon der Schaden so viel Reichtum bringt, was bringt es dann erst, wenn der Schaden geheilt wird? Und wenn ihre Zahl voll wird. Das heißt, dieser Fall Israels und dieser Fall des jüdischen Volkes wurde schon in Jesaja 30 angekündigt, schon gesehen, vielleicht nicht ganz bewusst wahrgenommen oder verstanden, aber niemals, und das ist mir wichtig, niemals mit einem antisemitischen Unterton. Der kam ja erst im Laufe der Jahrhunderte dazu, vor allem in unserem Land, in unserer Geschichte, dass wir das nicht verwechseln. Der Ton ist nicht antisemitisch, nicht gegen die Juden, sondern Paulus sagt dann ausdrücklich, auf diese Weise kommt das Heil von den Juden über Israel in die ganze Welt hinein. Durch die Juden, Durch Israel wird die ganze Welt werden, alle Völker gesegnet werden. Also nichts mit Antisemitismus oder Ähnliches. Schreibe es auf eine Tafel in ein Buch, dass es bleibe für immer und ewig, dass es nie vergessen wird. Was für eine unglaubliche Kette von klaren Aussagen, Worten, Argumenten hier zu sehen ist. Und in den Predigten der Apostelgeschichte wird das ja permanent wiederholt, sowohl von Paulus, am schärfsten aber dann in der Predigt von Stephanus in Apostelgeschichte 7 von Vers 51 an, wo es heißt, ihr, also nach dem gesamten Geschichtsüberblick seines Volkes, kommt ihr dann zu dem Schluss, ihr Halsstarrigen mit verstockten Herzen und tauben Ohren, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und zwar von Anfang an, seit Mose unter und ohne Unterbrechung, und man könnte sagen, seit es das Gesetz vom Sinai gibt, leistet ihr Widerstand gegen Gott. Und sie haben getötet, die zuvor verkündigten, das Kommen des Gerechten, dessen Verräter und Mörder ihr nun geworden seid. Man könnte fast sagen, Stephanus bietet die letzte, allerletzte Chance, noch einmal die eigene Geschichte zu sehen, die eigene Wahrheit anzusehen und zu sagen, jetzt ist wirklich höchste Zeit für eine Umkehr, für Buße, für Einsicht. Und es passiert das Gegenteil. Sie steinigen ihn. Genauso, wie sie es immer getan haben, genauso wie Stephanus es gerade eben vor ihnen beschrieben haben, sie wiederholen das, sie setzen es fort, sie bleiben bei dieser Haltung. Und dann gilt dieses starke, schwere Wort, und darum sind sie nun dahingegeben. Jetzt sind sie wirklich dahingegeben für die nächsten 2000 Jahre. Das wissen wir, das haben sie wahrscheinlich nicht geahnt damals, aber dahingegeben, weil sie Jesus, den Messias, auch dahingegeben haben. Sie hätten Jesus verraten, sagen manche Übersetzungen, und auch da lohnt es sich noch einmal genauer hinzuschauen. Ich finde das faszinierend, das immer wieder zu sehen. Zunächst klingt das auch zutreffend. Judas Iskariot, der habe Jesus verraten. Das ist die klassische Formulierung, die wir da haben. Und die Juden seien Jesus-Mörder, das waren die im Dritten Reich, die das so deutlich formuliert haben. Und wir ahnen oder wissen, wie verheerend diese Formulierungen dann in der Geschichte gewesen sind, mit schlichten, einfachen Argumenten. Dahingegeben heißt aber nicht verraten. Man könnte das so übersetzen, wenn man unbedingt das hinbiegen will, aber dahingeben ist was ganz anderes. Dahingeben heißt übergeben, überreichen, überlassen. Sie haben Jesus nicht einfach verraten, sondern sie haben Jesus übergeben, sie haben ihn dahingegeben zu einem ganz bestimmten Zweck. Sie haben ihn dahingegeben als ein Opfer für die Schuld der Welt. Denn dahingegeben, Padidomi, ist ein Begriff aus der Opfersprache, aus dem gottesdienstlichen Raum. Das Opfer wird von den Priestern dahingegeben, zum Opfer übergeben. Das Tier oder was immer da gebracht wird, wird zum Opfer dahingegeben und dann ist dieses Opfer auch gültig. Darbringen würden wir eigentlich heute sagen, das wäre eine bessere Formulierung. Und dieses Darbringen ist ein Begriff aus der Opfersprache. Judas Iskariot, der für uns ja immer noch als der große Verräter gilt, natürlich, er hat ja auch genau das gemacht. Und er hat sich wahrscheinlich selber gewundert, weil er das nicht verstanden hat, was da passiert. Er hat es vielleicht nicht einmal so gemeint, sondern hat was anderes eigentlich erreichen wollen. Aber wir wissen, wir wissen zumindest, dass Judas Iskariot eine große Nähe zu den Priestern hatte. Der hat immer diese Gespräche mit den Priestern gesucht. Und da kann man wieder nur ahnen, warum macht er das? Wahrscheinlich, weil er Priester war. Also aus einer priesterlichen Familie stammte. Der Name Iskariot heißt auf Deutsch der Mann aus Kiriot, und Kiriot, Kir die Stadt, Kiriot die Städte. Der Mann aus Kiriot ist der Mann aus den Städten. Und wir wissen, dass die Priesterfamilien kein eigenes Land bekommen haben bei der Austeilung von Kanaan, sondern dass die ihre Städte hatten, ihre Wohnstädte, aber kein eigenes Land. Und das sind diese Städte in der Umgebung von Jerusalem. Und offensichtlich mag ein wenig spekulativ sein, aber ich bin relativ sicher, Judas Iskariot, der Mann aus den Städten, war einer, der mit den Priestern sehr, sehr eng verbunden war, vermutlich sogar selber aus den Priesterfamilien stammte. Und wenn Judas ein Priester war, ein Ischkariot, ein Mann aus den Städten, dann hat er natürlich auch bei diesem dahingegeben werden von Jesus nicht nur die Rolle des großen Verräters, sondern des Priesters, der das Opfer darbringt. Und wenn wir das Johannesevangelium lesen, das kommt ja in diesen Wochen wieder ganz, ganz nah an uns heran. Wir werden immer diese Formulierung bei Johannes haben, dass er sehr darauf achtet, dass auch das Opfer Jesu sehr klar nach den Opfergesetzen des Gesetzes bei Mose erfolgt. Judas hat ganz sicher den tieferen Sinn nicht erkannt, was er da gemacht hat, aber er musste das tun. Es kann nicht irgendjemand das Opfer da bringen, sondern es muss ein geweihter Priester sein. Er muss sich vor dem Gottesdienst reinigen. Johannes 13, die Fußwaschung. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, sagt Jesus pauschal, nicht nur zu Elfingern, sondern zu 12, auch Judas. Also wenn man ein wenig dem nachgeht und die Formulierung sieht, gerade bei Johannes, dann merkt man, dass es nicht einfach nur historische Beschreibungen sind von dem, was da geschieht, sondern immer auch diesen anderen Boden noch hat. Auch das ganze Volk Israel, die Pilger, die in die Stadt kamen, waren ja gekommen, um ihre Opfer, um ihre Passahlämmer zu opfern. Das war der eigentliche Sinn dieser Pilgerreisen nach Jerusalem. Und wenn sie da auf diesen großen Tag warten und dann bei Pilatus stehen und Kreuze ihn schreien, warum schreien die so? Ja, warum sind sie so schnell dabei, ihn ans Kreuz auszuliefern? Weil sie als Volk ihr Opfer bringen. Das ist fast ein bisschen gruselig, wie sie das machen, mit welcher Entschlossenheit sie das machen. Sie schreien, dass sie ihn ans Kreuz schlagen sollen und damit das eigentliche Opfer schon gebracht wird. Dann gehen sie hin und schlachten ihre Lämmer und feiern Passa und was da alles ist. Aber eigentlich haben sie hier das schon vollzogen, ohne davon etwas zu ahnen und zu wissen, was das heißt, dass sie in Jesus das Opfer für die Schuld der Welt schon dahingegeben haben. Und damit zugleich auf den tiefsten Punkt ihrer Geschichte gefallen sind. Das, was Paulus ja beschrieben hat, nämlich sie sind gefallen. Eigentlich sind sie raus aus der Geschichte mit ihrem Gott und zugleich haben sie das größte Heil und den größten Segen für die Welt, für die Völker bewirkt, ohne es zu wissen. Und das schreibt Paulus in Römer 11 noch einmal: Wenn aber schon ihr Fall Reichtum für die Welt ist und ihr Schaden Reichtum für die Heiden, wie viel mehr wird es Reichtum sein, wenn ihre Zahl voll wird? Denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, was wird ihre Annahme anderes sein als Leben aus den Toten? Ihr Ungehorsam, ihr Verstocktsein hat ein Ziel, einen Sinn, nämlich, dass es heil zu den Völkern gehen kann, als wollte Gott sagen, ich mache aus jedem Fluch einen noch größeren Segen. Also nicht, ich löse den Fluch irgendwie auf, damit es nicht ganz so schlimm wird, sondern ich mache einen mehrfachen Segen aus diesem Fluch. Wenn wir das schon mal für unser Leben mitnehmen könnten, er macht aus jedem Fluch einen Segen. Wenn ich jetzt fragen würde, wer hat das schon erlebt, dass er aus einem Fluch einen Segen macht, da bin ich ganz sicher, viele Hände würden nach oben gehen. Ich will es aber nicht fragen, keine Sorge, weil manche Hände vielleicht nicht nach oben gehen würden und die sich fragen, was habe ich falsch gemacht? Könnte ja sein, das will ich nicht auslösen, aber dass viele, die ich kenne, sagen würden, genau das haben wir erlebt. Er macht aus einem Fluch nicht nur einen kleinen Segen, sondern einen großen Segen. Paulus hat es anders formuliert, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Was für Geschütze auch aufgefahren werden mögen, auch bei uns, gegen uns, um uns. Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ist Gott für uns, wer mag wider uns sein? Alle diese Formulierungen liegen auf dieser Linie, in dieser Reihe von Argumenten, dass Gott auch im Gericht über das Nordreich Israel, im Gericht über das Südreich Juda prinzipiell für sein Volk bleibt. Das ist das Überraschende. Er hat es so abgebürstet in diesen Formulierungen. Und jetzt kommt völlig unerwartet: Darum harrt der Herr darauf, dass er euch gnädig sei. Das ist erstaunlich. Und er macht sich auf, dass er sich euer erbarme, denn der Herr ist ein Gott des Rechts, wohl allen, die auf ihn harren. Du Volk Zions, das in Jerusalem wohnt, du wirst nicht weinen. Er wird dir gnädig sein, wenn du rufst, er wird dir antworten, sobald er es hört. Ihr seht nicht, ihr hört nicht, aber er sieht und er hört. Und er hält sich an sein Wort. Das ist der ewige, gültige Schwur. Das wird niemals hinfallen. Sein Volk kann nicht untergehen. Und wir können das durch das Alte Testament, durch das Neue Testament verfolgen. Am Ende steht sein Volk in ganzer Pracht und Herrlichkeit wieder da. Als ein Segen für die Völker. Ein Segen für alle Völker. Ich hätte gern noch was gesagt über Zedekia, um zu sehen, dass das noch lange nicht das Ende ist und wie Gott damit fertig wird. Das machen wir beim nächsten Mal. Das ist nochmal eine spannende Geschichte, aber sehr, sehr wichtig. Zedekia, der eigentlich ein falscher König war, der letzte König, umgebracht am Ende mit seinen Söhnen. Das heißt, so viel kann ich noch verraten, es gab keinen Sohn Davids mehr in Juda. Der war weg. Der letzte König war umgebracht mit seinen Söhnen. Es gab keine Nachkommen. Und dann kommt Jesus und wird als Sohn Davids bezeichnet. Großes Rätsel. Vielleicht kommt da jemand drauf oder weiß es sowieso. Vielleicht kann es auch sein. Wie kann es sein, dass Jesus der Sohn Davids ist und sein Vater, soweit man das sagen kann, Josef, ein Nachkomme von David? Wieso, nachdem der letzte König getötet wurde, ohne Nachkommen, wieso kann Jesus der Sohn Davids sein? Sehr, sehr spannend. Aber so macht Gott es. So macht Gott Geschichte. Es ist fast verrückt. Es ist tatsächlich verrückt, wie er es macht. Aber er macht's. Und er macht's auch heute. Er macht's in unserem Leben. Und er wird's auch machen mit seinem Volk. Und er wird's auch machen mit seiner Gemeinde. Und er wird's auch machen bis zum Ziel, bis alles da ist, wo es hingehört. Wunderbar. Wir beten miteinander. Herr Jesus, wir wollen dir von ganzem Herzen dafür danken, dass wir das in deinem Wort immer wieder sehen dürfen, bei allen Wendungen, bei allem, was auch schwer ist und bedrückend ist bis heute, dass wir immer wieder vertrauen und glauben dürfen, dass du dein Ziel mit dieser Welt und mit deinem Volk und auch mit uns erreichen wirst. Wir vertrauen dir in allen Dingen, auch da, wo wir nichts verstehen, wo die Dinge durcheinander geraten, auf der politischen Ebene, auf der Weltebene. Wollen dir vertrauen, auch da, wo wir als Gläubige hier in unserem Land sind, auch mit unserem Land wirst du noch fertig werden. Und wir wollen dafür einstehen und auch im Gebet daran denken, wir legen es dir hin, wollen tun, was wir tun können, auch in den nächsten Wochen, wenn wir in die Jesuswoche hineingehen. Wir danken dir, dass alles seinen Sinn und sein Ziel hat und wir ein wenig dabei auch dienen dürfen. Danke für dein Nahesein, für dein Reden. Danke, dass du der bist, der alles in der Hand hat und alles zum Ziel führt, alles heilt und alles segnet. Dir sei alle Ehre. Amen.